Herzlich willkommen zu Frequenz 4000. Mein Name ist Christian Conradi und in dieser Ausgabe rede ich nicht wie üblich mit meinen Kollegen Hendrik und Nikolas, sondern mit Luisa Emmy Beck.
Ich bin freiberufliche Radiojournalistin und Podcasterin und Audio Walk Maker. Also ich mache auch so Audio Walks für Museen und Städte und zurzeit für ein Startup, das heißt Detour.
So klingen übrigens ihre Audio Walks.
Hey, I want to walk you through the art and life of post-war Germany.
Zum Beispiel für das Museum of Modern Art.
Meet me in front of Gerhard Richters picture of a woman reading a newspaper. It's just two galleries in from the elevator. That's where we'll start.
Sie hat aber auch schon für diverse Podcasts und Radiosendungen in den USA gearbeitet. 99% Invisible und auch Shows von WNYC zum Beispiel. Seit ein paar Monaten ist sie nun in Berlin und ich habe mich mit ihr getroffen, um über die Podcast-Szene in den USA zu plaudern. Die gilt ja hier in Deutschland so vielen als Vorbild und wird immer wieder als Referenz herangezogen. Und ich wollte wissen, wie arbeiten die großen US-Podcaster und was läuft da drüben anders als hier in Deutschland? Das wollte ich von ihr wissen. Und gleich geht's los.
Werbung.
Mit SwitchUp könnt ihr schnell und einfach euren Stromanbieter wechseln. Ihr sagt einfach, was ihr wollt, zum Beispiel Ökostrom, günstig, kurze Laufzeit, und SwitchUp schlägt aus über 12.000 Angeboten für euch immer den besten, auf eure Bedürfnisse optimierten Tarif vor. Außerdem organisiert SwitchUp den Wechsel für euch. Wenn ihr es testen wollt, geht zu switchup.de/4000Hz. Die Unterschiede in Sachen Radio und Podcast zwischen Deutschland und den USA, die interessieren auch Luisa, denn sie ist gerade dabei, deutschsprachige Podcasts und Radiosendungen zu entdecken, beziehungsweise wieder zu entdecken. Denn wie ihr bestimmt schon an ihrer Sprache und an ihrem Akzent erkannt habt, sie hat eine deutsche Vergangenheit.
Also ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Magdeburg geboren. Und als ich 9 war, bin ich mit meiner Mutter ausgewandert nach Kalifornien und habe dann da eine lange Zeit gewohnt und dann auch später in München eine ganz kurze Zeit und also an der Ostküste in Boston und New York, und ich bin viel rumgereist, aber hauptsächlich in Kalifornien.
Und jetzt ist sie in Berlin. Sie war zu Gast hier bei uns im 4000 Hertz Studio. Viel Spaß, Luisa Beck bei Frequenz 4000.
Genau.
Und kannst du dich noch so erinnern oder kurz zusammenfassen, wie das für dich war, wie du zum Radio und zum Audio überhaupt gekommen bist?
Ich habe schon immer Hörbücher geliebt. Also ich weiß noch, als ich Kind war, ich glaube, ich war so 5 oder 6 oder so, da hat meine Mutter mir eine Bibi Blocksberg-Kassette gekauft und dann in meine, also als ich dann irgendwie 8 war, dann fand ich Süderhof ganz cool, und dann war da irgendwie die kleine Hexe, und ich hatte einfach so ein paar Kassetten, die ich total cool fand, und ich habe die ganz, ganz viel gehört, und ich weiß noch, ich habe immer irgendwie im Garten gespielt und mir die Sachen so vorgestellt, wie diese Geschichten sind, und habe die versucht nachzuvollziehen und irgendwie so vorzuführen, zu akten. Also das konnte ich stundenlang machen. Und dann habe ich irgendwann mal, hat mein Stiefvater mir die David Bowie-Verfassung von Peter and the Wolf gegeben.
Okay.
Und da erzählt David Bowie die Geschichte von Peter and the Wolf. Und man hört die ganzen Instrumente, die halt die Tiere danach spielen. Also zum Beispiel die Flöte ist der Vogel und so. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber es ist total cool.
Ja, okay.
Genau.
Großartig.
Und ich habe das geliebt, und ich habe das, glaube ich, also tagelang am Stück immer wieder gehört. Und genau, und hab dann irgendwann, also mein Stiefvater ist Musiker, und er hat mir dann irgendwann so ein, das hieß Sonar, das ist so ein Audio-Editing-System, hat mir das geschenkt, und dann so ein 8-Track-Recorder, wo ich halt auf Kassetten mit 8 Tracks halt aufnehmen konnte. Und da ich nicht so viele Freunde in der Highschool hatte, habe ich dann stundenlang irgendwie damit verbracht. Und ich glaube, das war auch so wie ich am Anfang auch Englisch gelernt habe. Ich habe einfach ganz, ganz viel zugehört und habe versucht, so meine eigenen Stücke zu machen und auch so Musik zu machen und so. Und habe dann irgendwann, ich hatte dann irgendwann ein Auto, also mit 16 habe ich ein Auto bekommen. Also so einen ganz alten 1989 Toyota Corolla Station Wagon. also total alt. Aber ich brauchte halt eins, weil ich in Südkalifornien gelebt habe und da muss man halt zur Highschool fahren. Mhm. Und dann habe ich dieses Auto bekommen und habe dann angefangen, halt Radio zu hören. Und dann eines Tages habe ich irgendwie so eine komische Stimme, die so ein bisschen so hoch spricht und irgendwie so ganz viel Like sagt und so ganz persönlich und dann so diese Geschichten erzählt. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Und dann war es halt Ira Glass und This American Life und ich war so gefesselt davon. Ich habe dann Schule geschwänzt, nur um mehr Zeit in meinem Auto zu verbringen, um diese Radioshow zu hören. Und da fing es dann an, dass ich halt total dieses Radio Storytelling halt gemacht habe. Und das war so ein bisschen der Kern oder der Seed oder ich weiß nicht, das hat mich fasziniert. Aber ich habe nie gedacht, dass man davon irgendwie leben könnte oder das professionell machen kann. Also ich habe mir das, ich habe das auch nicht an der Uni dann später studiert oder so. Ich bin dann nochmal durch einen anderen Weg wieder reingekommen, also durch ein Praktikum.
Wie hat's dich dann jetzt aktuell nach Deutschland verschlagen und warum?
Also es hat mehrere Gründe. Also ich wollte ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie hier verbringen. Also ich habe auch Familie in Cottbus und mein Vater, der wohnt in der Nähe von Hannover und so. Und ich wollte mal wieder zurück nach Deutschland und schauen, wie das ist, als freiberufliche Journalistin hier zu arbeiten. Aber ich hatte auch ein konkretes Projekt. Und zwar, ich habe halt die letzten so anderthalb Jahre mit Dito, diesem Startup, gearbeitet und war da Producer und Editor und so und hab dann die wollten die Tours in Berlin machen und das fand ich halt spannend und ich mich hat diese Stadt schon auch immer fasziniert und ich wollte die Stadt näher kennenlernen und hab dann gesagt, ja, ich helfe mit diesen die Tours und möchte halt dann schauen, wie das ist, halt freiberuflich auch noch Radio Stories zu produzieren und reporten und so.
Und jetzt bist du hier in Berlin. Seit wann eigentlich?
Seit Oktober 2016. Also
jetzt, über die fiese, kalte Winterzeit haben wir gerade auch schon vorhin kurz gesprochen. Das ist natürlich eine nicht gute Zeit, um nach Berlin zu kommen. Im Sommer ist viel schöner, kann
ja,
ich dir sagen.
Ja, ich habe mir jetzt ein paar Vitamin-D-Kapseln gekauft, weil ich so gemerkt habe, so, boah, diese Laune, die die ganzen Berliner haben. Also,
Tageslichtlampe ist auch ein guter Tipp.
Ja, benutzt du das?
Wir haben ja eine im Büro stehen. Wenn wir ganz schlecht drauf sind und schon lange kein Sonnenlicht mehr hatten, dann bestrahlen wir uns mit Tageslicht und dann steigt die Laune. This American Life, Radiolab, die ganzen Radiotopia-Produktionen, die man auch hier in Deutschland kennt, weil die halt eher als Podcast wahrgenommen werden, obwohl viele davon ja eigentlich Radiosendungen sind. Wenn man in Deutschland über Podcasts spricht, dann ist immer der Vergleich zu den USA da. Und immer wird darüber gesprochen, diese Namen, die ich gerade genannt habe, die kommen immer so, ja, das ist so toll, sowas wollen wir auch. Warum gibt's das nicht in Deutschland? Warum gibt's immer noch kein deutsches Serial und so weiter und so fort? Die Frage, die ich an dich habe, ist, inwiefern ist denn das, was Radiolab, This American Life oder auch die Radiotopia-Leute machen, inwiefern ist das denn repräsentativ für die US-amerikanische Public-Radio-Szene? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das alle so klingen. Also das ist doch auch eine Ausnahme, was Besonderes, oder?
Mhm. Ja, also die Radio, also ich kenne mich ja auch nicht 100% aus, aber ich weiß, dass zum Beispiel lokale Sender können nationale Sendungen kaufen. Das heißt, dass auf ganz vielen so Local News Stations, also lokale Radio, Sender kaufen halt diese nationalen Programme ein und spielen die dann ab, weil ich meine, die Staaten sind ja so groß, es gibt halt ganz, ganz viele regionale und deswegen hört, hast du Zuhörer in Milwaukee, die This American Life hören und auch in, ne, in irgendwie Las Vegas oder so. Deswegen ist es schon, also für ganz viele Leute da auch, also ein Begriff, was diese Sendungen sind oder diese Shows sind. Aber dass jetzt die lokalen Sender ihre eigenen Sendungen machen, wie jetzt Radiolab oder This American Life, das passiert sehr wenig, klar, weil es auch so ressourcenintensiv ist, so eine Show zu produzieren. Ich glaube, in Deutschland bestimmt auch, dass Leute sich immer so vorstellen, ja, mach mir mal einen Podcast. Aber wenn die, ich glaube, wüssten, wie viele Leute an diesen einzelnen Sendungen arbeiten, wie viele Stories gekillt werden, also das heißt, also geschnitten werden und noch nicht mal geaired werden, weil sie nicht gut genug sind, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und wie viele Leute und Ideen. Und ich meine, ich bin auf so einer E-Mail-Liste für freiberufliche Journalisten und ich kriege auch immer so E-Mails von This American Life, dass die suchen irgendjemand in irgendeinem Staat, um einfach das Mikrofon jemand halt so ein Tape-Sync zu machen, ne? Und die haben halt ein riesen Netzwerk von tausenden Radioproduzenten, die mithelfen auf manchmal der technischen Art oder auch manchmal ein Interview machen oder so oder den Stories pitchen, ne, anbieten, dass die halt, die haben eine riesen Auswahl von Geschichten und so und deswegen können die auch so gut sein. Aber das ist wirklich auch der seltene Fall. Ich meine, wenn man sich iTunes anschaut und wie viele Podcasts es gibt, ich meine, die meisten davon, von denen habe ich noch nie gehört, ne? Und das sind echt so Ausnahmen, auf jeden Fall. Und ich glaube, der Riesengrund ist einfach, weil es sehr ressourcenintensiv ist und auch man auch viel einfach talentierte Leute braucht, die schon im Radio was gemacht haben oder die einfach sehr gut im Storytelling sind und diese Sendungen haben einfach diese Auswahl von Leuten, besonders in Städten wie New York oder Los Angeles oder San Francisco oder so, du hast halt noch ganz viel kreative Leute, die gerne Geschichten erzählen und Audio toll finden und da kann man viel mitmachen, ne?
Du hast ja schon für 99% Invisible gearbeitet. Mhm. Mich würde mal interessieren, vielleicht könntest du mal skizzieren, wie so eine Episode entsteht, wie da die Arbeitsabläufe sind und wie viel Aufwand das da ist. Und ich habe auch eine von dir, eine Episode, die du gemacht hast, auf Mice and Men. Wir hören mal kurz rein. Vielleicht kannst du dann ja erzählen, worum es geht.
Okay.
In his time, Engelbart's ideas were lofty and unique and relentlessly idealistic.
My father was considered a kook and, he was not widely respected or even widely known.
Engelbart's name may not be widely known, but if you work at a computer, you use one of his inventions every day.
I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way, and we never did change it.
That's Engelbart showing off his revolutionary invention in 1968.
Doug Engelbart hat die Computermaus erfunden.
Genau.
Und darüber hast du eine Geschichte gemacht.
Ja, ich meine, er hat die Computer, dafür ist er berühmt, aber war er einer der Gründern von dem Internet und hat eigentlich so das erste, also das Internet mit aufgebaut in Silicon Valley damals. Ich fand ihn unheimlich interessant, einfach so von seiner Philosophie, wie er über Technik und Maschinen nachdenkt, dass er hat eigentlich ein ziemlich kompliziertes System sich überlegt, das heißt AR oder Augmented, wie heißt es nochmal? Ich glaube, das war nicht Augmented Reality, sondern das war ein System, die kurze Beschreibung ist AR, das hat er AR genannt. Und es ist ein Computer, in dem man so mit unterschiedlichen Modes auf Englisch arbeitet. Und er wollte halt zum Beispiel, er hat so ein Dokument erfunden, wo ein Dokument auch ein Outline ist. Also man hat so unterschiedliche Ebenen, in denen man sich ein Dokument anschauen kann, zum Beispiel. Oder er hat also Hyperlinks zum Beispiel erfunden und damit ganz viel gemacht. Also er hat sich eigentlich so überlegt, wie kann der Arbeitsprozess effizienter werden für das Individuum, aber noch wichtiger für Kooperationsmöglichkeiten. Also wie kann man Computer dafür benutzen, um Leuten zu helfen, zusammenzuarbeiten und große, wichtige Probleme zu lösen. Also er war richtig so ein Idealist. Und ich fand es unheimlich spannend, auch so zu überlegen, dass seine, die ganzen Sachen, die er erfunden hat, waren recht kompliziert. Also man musste sie lernen. Zum Beispiel die Maus hatte ganz viele Knöpfe und die sollte man noch mit so einer anderen Fünf-Finger-Tastatur zusammen benutzen. Und das heißt das Keyset. Und also es war ziemlich kompliziert, aber er sagte, naja, wenn man halt gut sein will in etwas.
Muss
wenn
man es lernen.
Genau, man muss es lernen. Und halt eine ganz andere Philosophie gehabt als Steve Jobs, der gesagt hat, alles muss ganz simpel sein, damit der User möglichst schnell was machen kann. Und genau, und die hatten eigentlich so ganz unterschiedliche Philosophien. Das fand ich sehr interessant, weil ich glaube, dass darüber denke ich immer noch viel nach. Also ich benutze ja Computer jeden Tag und so und wie dieses Designkonzept sich unterscheidet. Und also ich hatte über ihn, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie ich über ihn erfahren habe. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal seinen Namen gelesen und recherchiert und gedacht, er hat einfach eine ganz andere Herangehensweise an Technologien. Ich fand das interessant und habe dann die Story für 99% Invisible einfach gepitcht und einfach so ein paar Paragraphen geschrieben, wen ich gerne interviewen möchte. Und ich wusste, dass ich, ich wusste, dass seine Tochter noch lebt und wollte sie halt gern interviewen über ihren Vater. Und ein paar Jahre davor ist er selbst halt gestorben. Genau, und ich habe die Idee dann gepitcht und ich glaube, das war mehrere Monate, bevor sich, Sam Greenspan ist auch einer der Produzenten, hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ja, wir finden es interessant und wir assignen dir jetzt die Story, also mach die Story. Und es war auch sehr kollaborativ, also ich habe mich dann viel auch mit denen unterhalten, wir haben uns auch über Struktur und über Interview, Gesprächspartner und so Gedanken gemacht und ich habe sehr, sehr viele Interviews gemacht und viele davon habe ich auch nicht benutzt, also für die Reportage.
Okay. Du hast also hier sind zu hören seine Tochter, dann noch Terry Tesler, der ehemalige Vice President und Chief Scientist von Apple, ist da glaube ich noch zu hören. Und dann sind noch so O-Töne, wahrscheinlich so Archiv-O-Töne von ihm, von damals, also von Douglas Engelbart persönlich. Du hattest aber noch viel mehr Interviews gemacht mit anderen Leuten, die nicht in die Sendung.
Ja, genau. Also ich hatte mit einem Wissenschaftler über ihn geredet, der ein Buch über Doug Engelbart geschrieben hat. Aber es war auch ein gutes Interview und so, aber es brauchten wir einfach nicht für die Story. Dann noch mit Eugene, der war ein Mentee von Doug Engelbart. Also er hat mit ihm zusammengearbeitet und Doug Engelbart war so sein Mentor. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Mentor,
genau, okay. Und dann hatte ich auch noch ein paar andere Leute interviewt, aber so nur zur Recherche, so zum Hintergrund. Und auch, Nein, 99% Invisible ist in Oakland, ne? Deren Office ist in Oakland. Und das ist halt eine Gegend, wo Oakland und liegt gleich bei San Francisco und Silicon Valley ist auch nicht weit entfernt. Deswegen, es gibt ganz viele Leute da, die auch für Apple arbeiten und so. Und die Episode an sich ist ja auch ein bisschen kritisch über Apple und was die gemacht haben und wie anders deren Designstrategie ist. Und deswegen war das auch sehr wichtig, dass ich wirklich alle Fakten total 5-mal checke. Und ich weiß noch, in der Zeit, zu der Zeit hatte Roman Mars noch einen Freund, der so Technology Journalist ist. Und der hat sich das dann einmal angeschaut und dann so Vermerke gemacht, so, ah, das müsste ich nochmal checken und das stimmt doch nicht und so. Und ich war mir aber sicher, weil ich habe so viel Zeit mit der Maus verbracht und bin zum Computer History Museum. Und ich wusste, dass es eigentlich stimmt. Und aber Roman wollte, wir haben dann auch die Episode erstmal delayed und er wollte dann, dass ich nochmal alles checke.
Wow.
Und ich habe es dann halt nochmal gemacht und weil das war einfach wichtig, dass wir diese ganzen Fakten wirklich richtig haben, weil es einfach so viele Leute in der Gegend gibt, die sich wirklich gut auch damit auskennen.
Kannst du dich noch erinnern, wie viel Zeit da reinging, Arbeitszeit? Also mit Recherche, mit Produktion und allem, bis die dann fertig war?
Also ich habe immer noch parallel, hatte ich auch eine andere Arbeitsstelle. Also ich habe auch eine Zeit lang so Webseiten entwickelt für Leute und so und ich habe das dann halt immer parallel produziert. Deswegen, ich müsste nochmal schauen, so E-Mails nachschauen, wann ich eigentlich angefangen habe. Aber auf jeden Fall mehrere Monate, also wo ich dann parallel daran gearbeitet habe und dann noch an ein paar andere Episoden und dann noch meine Arbeit halt als Web.
Okay.
Person. Also es ist also viel Zeit, auf jeden Fall.
Und kannst du nochmal skizzieren, wie die Arbeitsschritte sind? Also du hast gerade erst gepitcht und dann habt ihr irgendwie über Interviewpartner gesprochen und so weiter. Dann hast du wahrscheinlich irgendwann ein Skript geschrieben oder wie sind so die Arbeitsschritte?
Genau, also ich habe dann erstmal viele Interviews gemacht, dann die interessantesten Stellen von den Interviews erstmal selektiert. Also so mache ich das eigentlich immer, dass ich mir dann, eigentlich weiß ich schon sofort nach dem Interview, was die spannendsten Stellen waren und versuche mir die dann zu merken und dann erstmal lege ich mir halt ein paar Tracks auf in Pro Tools und selektiere die dann und schreibe, also und wenn ich dann die ganzen Interviews habe, dann es ist wie so ein Puzzle, dann schreibe ich halt ein Skript um diese Momente rum, also versuche die halt mit einzubringen und halt auch mir zu überlegen, wie erzähle ich die Geschichte am besten. Und genau, und da habe ich ein Skript geschrieben und dann haben wir so ein Read-Through gemacht, also ich glaube, Sam hatte sich damals auch noch das Skript angeschaut und dann bin ich zum Büro gekommen, also von 90% Invisible, und dann haben wir so ein Read-Through gemacht. Obwohl, erstmal hatten wir, glaube ich, ein Telefon-Read-Through und dann hatten wir ein Read-Through im Büro. Und da war, glaube ich, auch Roman das zweite Mal dabei und hat dann auch so seine Stelle. Und dann haben wir einfach so alle zusammen gehört, wie hört sich das an und brauchen wir noch irgendwie was oder sollen wir irgendwie noch was anderes dazu sagen oder ein anderes Wort benutzen oder so. Genau, und dann hatten wir halt so mehrere Drafts von diesem Skript und dann haben wir halt diese ganzen, sagt man O-Töne, O-Töne, ist Ambi oder ist das Tape?
O-Töne. Tape.
Okay, genau, dann haben wir die O-Töne selektiert und ja, und dann habe ich das aufgenommen, also und 99% Invisible hat auch so ein kleines Studio. Und dann wir haben ein anderes Studio benutzt, genau, wir waren bei Snap Judgment und haben deren Studio benutzt. Und dann hat das Sounddesign hat Sam gemacht. Also ich war da nicht mehr involviert in dem Sounddesign. Ich hatte, glaube ich, ein paar mir auch Musik so überlegt und so, aber er hat das, ich glaube, das musste dann irgendwie ganz schnell gehen und er hat das dann das Sounddesign gemacht. Und ja, genau, das war so der Ablauf.
Und diese Read-Throughs, die ihr da gemacht habt, also das ist ja schon so ein bisschen wie so Theater, ne? Ihr sitzt dann alle an einem Tisch und habt das Skript vor euch und ihr macht dann quasi so die, als wäre die Sendung gerade und lest das, die Textstellen so euch gegenseitig vor, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also Roman hat dann seinen Teil und ich dann meinen Teil und dann hatte Sam, glaube ich, habe ich Sam die ganzen O-Töne gegeben und wir haben die dann abgespielt. Einfach so, um so ein Gefühl davon zu kriegen, funktioniert die Geschichte? Also wie sollen wir die nochmal umstrukturieren oder kommt das irgendwie nicht richtig rüber? Oder ich habe dann auch manchmal gesagt, ich würde das vielleicht so, oder Roman hat manchmal gesagt, so würde ich das nicht sagen. Ich formuliere es jetzt so, um wie ich es eigentlich sagen würde.
Und diese Gedanken, die kommen erst beim Read-Through. Finde ich interessant.
Also das, ich glaube, wir haben davor auch schon mal, hatte er sich, glaube ich, auch schon mal das Skript auch durchgelesen oder so. Ich meine, und ich natürlich habe es geschrieben und Sam hat sich es auch durchgelesen und ich glaube, Katie auch, Katie Mingle. Doch, ja, sie war auch ziemlich involviert. Ich glaube, sie hat sogar dann später das ganze Editing gemacht. Sie haben, glaube ich, Sam hat angefangen, dann wurde sie mein Editor. Oder Redakteur auf Deutsch, ne? und genau, also wir haben es halt in mehreren Schritten gemacht und man merkt dann aber, finde ich schon, wenn man irgendwie was liest oder wenn man irgendwie so ein Handoff macht und sagt, und Roman kommt dann rein und sagt irgendwie noch was, ob das fließt und ob das halt funktioniert. Ich glaube, das merkt man nur, wenn man es gegenseitig als zusammen auch liest. Mhm. Ich glaube, wenn man das nur so.
Ja, zumal ja du nicht jede Episode mitarbeitest. Ne? Wenn man ein festes Team wäre, was immer zusammenarbeitet und sich kennt und die Texte quasi schon hört, wenn er sie liest, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Aber bei 99% Invisible ist es ja ganz, da sind ja ganz viele unterschiedliche Reporter, die Geschichten machen. Ne? Da ist es wahrscheinlich auch notwendig, wirklich so zu arbeiten. Das finde ich total spannend, weil allein solche Strukturen gibt es in Deutschland nicht. Also ich kenne keine Radioredaktion, die Read-Throughs macht, weil das ist irgendwie so ein Arbeitsschritt, der existiert halt einfach gar nicht. Der ist aber total wichtig. Mhm. Meistens ist es erst in der Produktion, wenn man im Studio ist und einen Text einspricht, dass dann der Techniker merkt, du, also irgendwie funktioniert das nicht. Und dann ist es schon zu spät. So, dann muss man entweder improvisieren oder, ja, und dann, wenn man dann nochmal ans Skript will und umschreiben will, da ist gar nicht die Zeit für, weil es keinen neuen Produktionstermin gibt. Es sind eigentlich so triviale Dinge, aber die Strukturen existieren hier nicht.
Ich meine, wenn man sich auch vorstellt, dass, wenn man vielleicht ein Radio- oder ein Podcast-Episode mit einem Musikstück vergleicht, ne? Du würdest ja nicht nur die Noten hinschreiben, ohne es mal auszuprobieren und schauen, wie hört sich's an, wie wirken die unterschiedlichen Instrumente zusammen. Und ich glaube, so funktioniert das auch bei einer Episode, die gut produziert ist, wo es wirklich auch Spaß macht, die anzuhören und wo das die ganze Zeit wirklich auch interessant ist und so und auch musikalisch ist oder so. Ne? Also ich glaube, das, man hört das einfach und ich glaube, da ist es ganz wichtig. Also ich mache das auch, wenn ich ein Skript schreibe, dass ich kann das nicht im Büro oftmals machen oder vielleicht nur den ersten Draft im Büro machen, aber dann, ich muss mir das selbst vorlesen und dann sage ich das auch und spreche das auch aus und, oh nee, also der Satz klingt blöd oder so würde ich das eigentlich nicht sagen, wenn ich mit einfach einem Kumpel darüber rede und.
Ja, ja, klar. Ja. Das stimmt. Also wenn man Texte, die man selber schreibt, die liest man natürlich auch in der Regel laut vor und so, aber wenn man so ein komplettes Arrangement macht, wo auch noch andere Sprecher dabei sind, das ist in Deutschland, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich nie der Fall, dass in Radiosendern solche Konstellationen vorher zusammentreffen, um Texte zu lesen. Vielleicht beim Hörspiel, klar, beim Hörspiel schon, aber nicht in der journalistischen Radiopraxis.
Ich habe auch gehört, dass oftmals Redakteure sich noch nicht mal die O-Töne anhören, oder?
Also sondern nur die Transkripte lesen.
Ja, was ich total, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich finde, das ist eigentlich so wichtig zu hören, was,
wie sagt
die Person das. Also ja, das ist, glaube ich, ein ganz anderer Arbeitsstil.
Ja, ich finde den auch sehr, sehr schön, den Arbeitsstil. Aber der kostet natürlich auch Zeit. Was ich noch wissen gerne würde, in dem Kontext jetzt bei der Produktion, wie war es dann in der Produktion, wart ihr da auch alle zeitgleich anwesend oder wurden die Teile separat aufgenommen? Also Roman, du, die O-Töne eingespielt?
Das war separat. Also Roman hat seine Narration, er hat so ein Home-Studio in seinem Zuhause und er hat sie da aufgenommen Und ich habe sie, ich weiß nicht mehr, ob das, oh nee, ich habe sie mit Katie aufgenommen. Genau, ich habe nämlich, ich habe noch eine andere Episode für die gemacht, deswegen verwechsel ich das immer. Aber wir haben sie dann separat im 99% Invisible Studio aufgenommen. Und
Sam hat es dann so zusammen arrangiert später.
Genau. Mhm.
Ja, das sind, so arbeiten wir ja eigentlich auch. Und diese Read-Through-Sache, die müssen wir ja auch irgendwie mehr etablieren. Das haben wir viel zu selten, was aber auch daran liegt, dass wir, wenn wir mit externen Leuten zusammenarbeiten, ist es auch ganz oft so, dass die nicht in Berlin sind. Und dann kann man irgendwie schwer so eine Face-to-Face-Situation herstellen. Weil dann auch separat, irgendwer sitzt dann irgendwo und spricht da seinen Text ein und dann kriegen wir das geschickt und wir bauen es hier zusammen. Das ist dann auch nochmal irgendwie schwierig.
Aber ich glaube, und das ist auch wirklich unterschiedlich von Show zu Show. Also ich weiß, dass Terry Gross in Fresh Air, die sieht nie jemand. Sie macht das immer remote. Ich weiß, dass Lia Tau, die hat einen Podcast, der heißt Strangers. Für die ist es ganz, ganz wichtig, dass sie eigentlich mit jemand zusammen sitzt und sie macht, glaube ich, sehr ungern Skype-Interviews, obwohl sie es auch manchmal macht, aber ich glaube, es ist so dieses Persönliche. Und ich weiß, dass ganz viele andere Radio-Shows, also jeder macht es irgendwie auch ein bisschen anders. Ja. Also auch die Read-Throughs, das ist was 99% Invisible macht, aber es macht auch nicht unbedingt jeder auf derselben Art und Weise. Also ich weiß, dass, ich glaube, Planet Money, die machen so Group-Edits auch, wo es nicht nur ein Redakteur ist, sondern die machen, glaube ich, auch Read-Throughs, aber auch noch Group-Edits. Und also es funktioniert auch ganz unterschiedlich. Und ich glaube, man kann diese Unterschiede auch einfach hören, ne? Also vom Sound. Jeder Podcast oder jede Show hat auch einen ganz anderen Stil irgendwie. Und ich glaube, das kommt da auch durch, also man hört das, wie die Produktionsweise, denke ich, auch den Stil beeinflusst.
Mhm, ja, wir haben jetzt so über Produktion und Stil und so gesprochen und wie so eine Episode entsteht. Das ist ja so ein Gespräch, was Podcastmacher untereinander ganz oft führen. Mich würde mal interessieren, wie du das so wahrnimmst, wie die Macher, die Produzentenszene in den USA so tickt, was da so Themen sind, über die sich Leute unterhalten, die Podcasts machen. Weil in Deutschland ist es ganz oft Technik, also Mikrofone, Aufnahmegeräte, irgendwie sowas. Natürlich so Marketing, beziehungsweise wie kann man damit Geld verdienen. Und ganz, ganz selten Inhalt. Geschichten. Das fällt mir immer wieder auf, dass in Deutschland immer nur über Technik und übers Geldverdienen gesprochen wird, aber so gut wie nie über Inhalte. Wie ist das in den USA?
Also in den Podcasts selbst.
Nee, also die Szene untereinander. Wenn sich Podcaster treffen, zum Beispiel. Oder es gibt ja auch so Meta-Podcasts, so Househound zum Beispiel. Da wird ja übers Podcasten gesprochen, aber der ist halt eigentlich immer inhaltlich gedacht oder dann wie es produziert wurde. Aber ich meine jetzt schon, wie die Podcast-Szene untereinander, was da so Themen sind, über die sie sich unterhalten und austauschen, was da so wichtig ist.
Also du meinst jetzt wirklich so auf E-Mail-Listen oder
zum Beispiel,
Partys
oder auf Konferenzen.
Also ich meine, das kann man, also die größte Konferenz ist ja Third Coast und ich war noch nie da.
Aber die ist ja auch international.
Die
ne?
ist international. Ja, aber die meisten kommen, glaube ich, auch aus den Staaten. Aber sie ist international, das stimmt. Aber da wird ganz viel über, wie ist diese Episode entstanden. Ich meine auch ethische Fragen waren, also in der letzten Konferenz, ich habe mir ein paar von den Sessions angehört, die laden diese Diskussion auch immer ins Netz, dass man die dann später hören kann. Und da ging es auch ganz viel darum, wie können wir neue Zuhörer erreichen, die jetzt nicht irgendwie New York Hipsters, Brooklyn, aus Brooklyn oder Oakland kommen oder was weiß ich, San Francisco oder, also, ne, also, wie können wir mehr diesen political gap, den wir haben auch und diese
flyover countries in USA, da
diese flyover countries, aber auch, ich meine, wir haben das mit der letzten Wahl gemerkt, wie wir eigentlich in zwei parallelen Welten leben und wie können wir als, ich meine, Stories ist das Medium, wo wir eigentlich neue Leute erreichen könnten und auch neue Sichtweisen irgendwie in die Welt setzen können. Und auch, ich meine, Radio, ich glaube, viele Radiomacher denken oder möchten gerne auch, dass sie mit ihren Geschichten Leute mehr empathetic oder dass man mehr Verständnis über, wie ist die Lebenssituation von jemand anders? Wie sehen die das? Und wie sehen die das anders als ich? Und ich glaube, so diese Möglichkeit, das mit deinem Storytelling zu erreichen, dass du mehr Verständnis unter Leuten und mehr Empathie entwickeln kannst. Ich glaube, ja, da geht's, also zumindest ich auch mit Freunden, die auch Podcasts machen, da unterhalten wir uns auch sehr viel drüber. Ich glaube, Podcasting ist immer noch eine sehr insular, also es ist noch so ein bisschen auch so eine Bubble-Welt, ne? Also die meisten Leute, die gut, es gibt eine sehr, sehr große Podcast-Audience, aber die meisten sind wahrscheinlich 20, 30-Jährige, vielleicht Anfang 40 noch und sind weiß, middle class. Und
die Podcast machen, meinst du?
Genau. Mhm. Und auch die hören. Mhm. Also denke ich beides. Und wie kann man Republikaner erreichen oder wie kann man Dialoge mit Republikanern machen oder auch, ja, also Leute aus anderen Ländern oder Leute mit einer anderen Hautfarbe oder Alter, ne? Und genau, also das aber klar, natürlich auch, wer fängt jetzt was für ein neues Podcast an und wie finanziert man das? Und also über Geld wird, glaube ich, nicht oft genug gesprochen. Und ich denke, das ist eigentlich was ganz Wichtiges, weil wenn man diese ganzen Vorstellungen hat von, wie erreichen wir neue Leute und wie bringen wir neue Stimmen ins Radio und wie, dann muss man einfach auch über Geld reden und wie ist das machbar? Mhm. Und ja, und da wünschte ich mir manchmal, dass wir viel mehr darüber reden würden. Aber ja, ich meine, es geht schon auch um Inhalt wie kann ich diese Geschichte erzählen? Ist die überhaupt interessant? Also ich merke zum Beispiel, bevor ich irgendwie einen Pitch schreibe, erzähle ich ganz oft so Geschichten oder Themen, die ich interessant finde, erzähle ich das Freunden oder anderen Podcastern oder Radiomachern und schaue einfach,
wie die reagieren.
Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil wenn die das nicht interessant finden, dann findet das mein Redakteur wahrscheinlich auch nicht interessant, ne? Und ja.
Wie viele Podcasts hörst du so? Also in deiner App, wie viel hast du abonniert und wie viel Zeit investierst du ins Hören?
Ich habe immer das Gefühl, nicht genug. Also ich gehe auch durch so Phasen, wo manchmal will ich dann nur Musik hören und manchmal dann beschäftige ich mich ganz intensiv mit einem bestimmten Podcast und höre dann alle Episoden. Also es ist so unregelmäßig. Viel, wenn ich in der Küche bin oder Wäsche mache oder so. Also ich kann ja mal kurz mein iTunes-Ding aufmachen. Moment.
Ach, du benutzt tatsächlich die iTunes-Podcasts App?
Ja, okay. Ist das schlecht?
Pff, nö.
Welche benutzt du?
Pocketcasts aktuell, ja. Aber ich finde es nur ganz interessant. Ich meine, es ist total cool, dass das da so vorinstalliert ist auf den iPhones. Es ist, wenn man Leute, die noch nie einen Podcast gehört haben, sagt, ey, du hast die App schon installiert. Wie, was? Ich habe die App schon installiert. Ne, die ist immer dabei bei iOS. So.
Also du benutzt Pocketcast?
Ja.
Okay.
Ich habe auch so ein Android-Telefon. Da ist ja nichts vorinstalliert.
Also ja, ich habe, es gibt eine Gimlet-Show, die heißt Homecoming und das ist eine Fiction-Show. Und die habe ich, da habe ich mir fast alle Episoden irgendwie in einen Tag angehört, weil ich da irgendwie...
ich habe es noch nicht gehört.
Es ist so Binge-Listening. Ja. Ich habe eigentlich die letzte Episode, da ging es um, da hat Kamau Bell für das Podcast The Longest Shortest Time seine Mutter über Sex geinterviewt. Das
war mutig.
Ganz interessant. was habe ich jetzt noch so gehört? On the Media höre ich viel, einfach weil ich irgendwie das Gefühl habe, gerade sind Journalisten ein bisschen in einer Art, also nach der Wahl in einer Art von Krise. und daher finde ich On the Media super. Das Was noch? Ja, ich versuche mehr deutsche Podcasts auch zu finden und auch mehr zu hören. Also ich habe Deutschland 100 habe ich gefunden. Und
von die Radio Wissen.
Genau, aber ich finde das schwer, auch zum Beispiel selbst, ich wollte zum Beispiel mal so Features von Deutschlandfunk einfach anhören. Und ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Oder ich habe dann irgendwie gegoogelt und dann gibt es irgendwie so ganz spezifische so Dossiers oder so. Mhm. Aber ich finde es sehr schwer, da was zu finden.
Und die sind halt wirklich immer ganz unterschiedlich. Es ist jetzt nicht so, dass wenn du den Deutschlandfunk-Feature-Podcast abonnierst und den findest du ja, also im iTunes, wenn du einfach DLF-Feature, dann findest du den sofort. Aber du weißt halt nie, was da kommt, weil das irgendwie immer andere Autoren sind und es ist halt nicht so eine Identifikation wie mit einem richtigen Podcast, so, ne? Das ist schon was anderes. Aber ich finde es immer total spannend, weil das so ganz, gerade weil es so unterschiedliche Sachen sind, ist es auch immer so eine Überraschung. Aber selten tatsächlich was.
Wie heißt der Podcast noch? DLF?
Also DLF steht für Deutschlandfunk und wenn du, glaube ich, bei iTunes, also DLF und dann Feature, dann müsstest du eigentlich diesen Feed angezeigt bekommen.
Ah, cool.
Da sind dann das will ich die ganzen Sachen drin vom Deutschlandfunk.
Was hörst du so?
Ja, ich habe tatsächlich jetzt aktuell die aktuelle Folge von The Heart gerade gehört. Da sind noch 2 Minuten zu hören. Nämlich die fertig. Twirl heißt die. Die ist irgendwie ganz cool. Geht es jetzt so um Gender-Stereotype. Was ist Männlichkeit und so. Fand ich ganz cool. Dann habe ich mir das Interview mit Mark Hamill angehört. Das ist der Schauspieler, der bei Star Wars Luke Skywalker gespielt hat. Der war bei The Nerdist irgendwie zu Gast. Ich bin also ein Star Wars Fan. Fand ich irgendwie total super, den mal irgendwie so 1,5 Stunden lang zu hören. Weil man so Leute ja sonst immer nicht so lange am Stück im Interview hören kann. Und was ich auch ganz toll fand, hast du vorhin noch schon erwähnt, Terry Gross, die war ja bei Longform zu Gast.
Oh, das habe ich auch gehört.
Ja, sehr interessant, also wie sie so über ihre Jahrzehnte des Interviewmachens spricht und was du auch
so
erzählt
einen
hast.
Ich habe so einen Girl-Crush an
her. Kann ich mir vorstellen. Ich finde das auch so krass, wie lange die das schon macht. Und die hat, glaube ich, gesagt, die hat mittlerweile irgendwann aufgehört zu zählen, immer schon irgendwie sowas wie 20.000 Menschen interviewt oder sowas. Wahnsinn. Das ist echt krass. Ja, das sind tatsächlich die aktuellen, die ich gerade gehört habe oder noch nicht ganz zu Ende gehört habe.
Hörst du denn auch dann spezifische Episoden oder bist du einer Show treu und hörst dann immer die neueste Episode von dieser einen Show?
War ich am Anfang, also als ich die ganzen Radiotopia-Sachen entdeckt habe, war ich ein extrem treuer 99% Invisible-Hörer und auch The Heart und auch The Truth, habe ich auch immer regelmäßig gehört und Love and Radio und Benjamin Walker eigentlich auch, aber da hat es bei Benjamin Walker hat es zuerst angefangen, dass ich irgendwie das Interesse verloren habe und dann habe ich immer so, und weil ich auch noch ganz viele andere Podcasts gehört angefangen habe zu hören, habe ich dann immer so nach Thema geguckt, was mich irgendwie interessiert. Ja, Radio Lab habe ich auch immer gehört, eine ganze Weile lang, aber irgendwie hat sich das so ein bisschen für mich abgenutzt. Weil ich finde, die Herangehensweise und die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden, ist mir irgendwie zu ähnlich immer wieder. Die werden dadurch auf einer gewissen Art und Weise so erwartbar, auch akustisch, stilistisch erwartbar. Und das finde ich irgendwie, fand ich am Anfang total großartig und war super Fan davon. Aber mittlerweile packt mich das irgendwie nicht mehr so. Und ja, This American Life höre ich auch hin und wieder. Ich habe gerade auch die aktuelle Transformers-Folge gehört, was aber auch so eine Re-Release eigentlich ist. So zum Jahresanfang oder zum Jahreswechsel hatten die so Change in Transforming Personality und sowas irgendwie als Thema gehabt und 3 verschiedene Geschichten erzählt, die ganz toll waren, aber die auch schon alte waren. Ja, also ich habe eigentlich keinen Podcast, den ich immer höre, wo ich irgendwie darauf warte, dass die neue Episode kommt. Das war am Anfang so, aber da ich mittlerweile so viele unterschiedliche Sachen höre, komme ich gar nicht dazu, das alles zu hören.
Das ist eigentlich interessant, weil ich bin genauso. Also ich glaube, ich höre nur This American Life regelmäßig und ansonsten alle anderen selektiere ich. Und ich glaube schon, dass, also wenn man so überlegt über die Zukunft von Podcasting und wie das auch das Business Model und wie das alles sich entwickeln wird, ich kann mir schon vorstellen, dass es genauso wie bei jetzt Facebook oder durch Facebook, dass, ich meine, es gibt wenige Leute, die sich mit einem Magazin halt hinsetzen, ne, und das komplett durchlesen und abonnieren oder jedes Mal das Magazin lesen. Also da ist vielleicht The New Yorker oder was weiß ich. Aber das ist wirklich einfach neue Wege geben muss, in denen Leute gute Episoden finden,
ja,
und dadurch neue, ja, und das ist auch diesen Anspruch, den wir haben, jede Woche eine Episode zu produzieren, ist vielleicht ganz komplett falsch. Also vielleicht sollte man mehr in One-Season-Serien oder ein Dokumentar, was vielleicht für fünf Episoden läuft, und dann ist es vorbei, ne?
Also ich finde es auch. Also ich finde, es ist auf jeden Fall auch eine Richtung, die ich spannend finde, die ich auch wichtig finde, irgendwie auszuloten. Aber das große, große Problem ist, also A, natürlich Geld. Wenn man nur 7 Episoden im Jahr macht, dann muss man die irgendwie so gut finanzieren können, dass man, ne, dass es auch irgendwie sich trägt. Aber andererseits, das größere Problem finde ich eigentlich eher, ist das Podcast. Die sind ja so chronologisch von der Veröffentlichung her. Also wenn ich heute eine Episode veröffentliche und wöchentlich eine, dann ist die, also die Episode von vor 10 Wochen ist quasi, da muss man so weit scrollen in der App, um die zu finden, wenn neue Hörer jetzt kommen zum Beispiel. Das ist echt ein Problem, dass das Podcast so chronologisch von der Release her sind. Die sind ja nicht so gleich auf einer Hierarchieebene alle nebeneinander, sondern die sind ja immer so untereinander vom zeitlichen Ablauf her. Und das ist fast ein bisschen schade, dass eigentlich alte Folgen, je älter die werden, immer schwerer zu entdecken sind für neue Hörer. Oder ist dann halt mit Aufwand verbunden, die zu entdecken. Und man weiß ja, Leute irgendwas neu entdecken, wenn sie total von überzeugt sind, dann investieren sie schon Aufwand und Zeit vielleicht, aber die meisten Leute, sobald irgendwas nicht gefunden wird, dann suchen sie auch nicht weiter. So, das ist ein Problem, weil ja eigentlich so ein riesen Schatz im Archiv dann irgendwann liegt, der nicht mehr so ausgenutzt wird. Da muss man sich noch irgendwie was überlegen. Mir fällt da irgendwie noch nichts ein, weil Podcasts halt so eben nun mal funktionieren, dass sie so chronologisch veröffentlicht sind, aber vielleicht fällt irgendeinem Startup oder sowas, irgendeinem Unternehmen dann noch was ein, Podcasts anders darzustellen, anders konsumierbar zu machen und nicht eben nur so chronologisch.
Was ich halt denke, ich meine, weil ich denke, es ist, das weil passiert
der
ja auch
Peak
mit
ist
Magazinen,
halt immer bei der Release,
genau,
ne?
Auch mit Magazinen oder mit Büchern auch. Ich meine, Bücher, da schaut man rückblickend und hat Empfehlungen und aber zum Beispiel Magazine, ne, oder Zeitungen, man geht ja auch nicht zurück. Also es gibt ja ganz tolle Artikel, die schon vor, was weiß ich, 10, 20 Jahren geschrieben wurden, die ich eigentlich nochmal lesen könnte und aber die
an,
auch so Evergreen-Artikel,
ja,
sind.
Das sind dann aber meistens Geschichten. Das meine ich damit, ne? Also Inhalte, die Bestand haben, wenn die irgendwie eine reine Nachricht sind, ist es irrelevant,
klar,
in der Zukunft. Aber wenn es tolle Geschichten sind,
genau,
dann sind die zeitlos. Und das ist ja der große Vorteil daran, wenn man eben Podcasts macht, die so eben Storytelling als Hauptmerkmal haben, die sind ja potenziell zeitlos. Und das widerspricht aber eigentlich dieser chronologischen Veröffentlichungsfolge. Also weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Widerspruch. Die Art und Weise, wie das Medium veröffentlicht wird und was das Medium aber inhaltlich abbildet. Das finde ich halt schade. So.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Was auch, glaube ich, also was ich mir, also ich, das könnte man vielleicht dadurch lösen, dass man auch bessere so Search-Mechanismen hat und dass man auch andere Präsentationen hat. Und dass man zum Beispiel, ich meine, man kann ja zum Beispiel Episodes taggen, ne? Dass du dem mit einem Stichwort tagst, wenn du jetzt ein bestimmten Interesse hast, ich will jetzt was über die Liebe hören oder so, dann kann ich alle Episoden filtern von ja, von irgendeinem Radioprogramm, wo es um Liebe geht. Ne? Aber Was ich auch sehe, ist es zum Beispiel, wenn ich eigentlich einer Serie oder wenn ich einer Sendung treu bleibe, dann gibt es auch einen gewissen Grad an so Serendipity. Also dann erweitert das meinen Horizont ein bisschen, weil ich auch nicht nur mir, nicht wähle, nur die Themen, die mich gerade interessieren und die Episoden, die mich gerade interessieren halt, ne? Wenn ich jetzt ein treuer This American Life oder 90% Invisible oder so Zuhörer bin, dann verbringe ich die Zeit damit, wirklich mir was vielleicht ein ganz anderes Themengebiet, die mir vorstellen. Ich vertraue denen, dass sie mir ein gutes Themengebiet vorstellen, obwohl es jetzt nicht gerade meinen Interessen entspricht. Und ich glaube, das verliert man mehr und mehr, wenn das so fragmentiert wird, ne? Dass so dasselbe passiert wie bei Facebook, wo ich dann nur noch die Artikel klicke, die mich jetzt gerade interessieren, statt was Neues halt entdecke dadurch. Ich meine, ich entdecke auch neue Sachen durch Facebook oder so, aber man lebt dann dadurch vielleicht auch mehr und mehr in einer Bubble halt, ne? Ja, also das kann ich mir auch, ich finde das auch ein bisschen schade, weil ich denke schon, dass wenn man irgendwie einer Sendung treu bleibt, manchmal lernt man was ganz Neues, wo du gedacht hast, das würde mich ja eigentlich nie interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das finde ich ist ja auch die große Kunst, jetzt zum Beispiel auch bei 99% Invisible oder auch natürlich auch bei This American Life, dass man, klar, das gibt einen Titel und eine Beschreibung, aber manchmal ist es ja auch so, dass damit gespielt wird, ne, dass irgendwie der Titel nicht unbedingt genau immer das abbildet, worum es wirklich geht, weil da ein Twist ist in der Geschichte und so weiter, die halt irgendwie mit dem Überraschungselement spielt und man vielleicht nicht unbedingt immer weiß, okay, darum wird es gehen und deshalb höre ich das jetzt, sondern man weiß einfach, okay, egal was es ist, es ist auf jeden Fall interessant, vielleicht kenne ich das Thema gar nicht und vielleicht ist es auch gar nicht ein Thema, was mich grundsätzlich interessiert, aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, wird mich garantiert interessieren und deshalb höre ich es.
Genau,
Und das ist natürlich eine große Kunst, das so zu machen. Ne?
Ja, stimmt. Und deswegen ist es vielleicht auch egal, ob du einem Podcast treu bleibst oder nicht. Ich meine, solange du irgendwie einen Weg hast, diese Episoden irgendwie zu finden, die gut erzählt werden und wo es auch, wo du überrascht wirst und vielleicht auch was Neues halt entdeckst. Ne?
Danke, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank, Christian, dass wir das machen konnten.
Das war mein Gespräch mit Luisa Emmy Beck. Ihre Arbeiten findet ihr auf ihrer Webseite luisabeck.com. Hört da ruhig mal rein. Noch mehr zu hören gibt's natürlich bei uns auf 4000herz.de. Da findet ihr alle Produktionen unseres Podcast-Labels, Interviews, Reportagen und auch akustische Selbstversuche. Zum Beispiel über das Klarträumen. Also das bewusste Steuern von Träumen im Schlaf, das hat mein 4000-Hertz-Kollege Hendrik ausprobiert.
Also man soll sich nochmal in verschiedene Positionen legen. Dann erinnert man sich angeblich an andere Träume. Das mache ich jetzt nochmal. Ja. Nee, nix.
Ja, das ist mein Eintrag Nummer 1 ins Traumtagebuch. Wichtig ist eben nicht nur zu lernen, Träume bewusst zu erinnern und somit klarer wahrzunehmen. Wenn man es regelmäßig macht, soll man irgendwann sogenannte Schlüsselsymbole erkennen. Immer wiederkehrende Elemente, die einem irgendwann im Traum zeigen, dass man träumt. Ob der Mann im weißen Hemd mir demnächst den Weg zum Klartraum zeigt?
Oh, ich schlafe jetzt noch.
Nur ein Versuch heißt Hendriks Podcast. Ich bin Christian Conradi. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Eine Produktion von 4000 Hertz 2017.